D-Radio Wissen. Update.
Der heutige Angriff auf unseren Kampfjet war ein Stoß in den Rücken, ausgeführt von den Komplizen der Terroristen. Mit diesen Worten reagiert Russlands Präsident Wladimir Putin auf den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs durch türkische F-16-Jets heute Morgen. Zur Stunde sitzt deshalb auch der NATO-Rat zusammen, auf Bitten seines Mitglieds der Türkei. Das Update heute mit Vivien Leue. Hallo.
Update.
Am Vormittag sind die Bilder des brennenden, herabstürzenden Kampfjets auf vielen Kanälen in der Türkei zu sehen. Der Jet trudelt, er fällt dabei immer tiefer und dann verschwindet er mit einem lauten Knall hinter einem Hügel. Drang der Kampfjet, wie die Türkei schnell mitteilte, in den türkischen Luftraum ein oder blieb er, wie Russland sagt, auf syrischem Territorium? Egal, erklärt ein türkischer Journalist dem türkischen Sender NTV.
Die Regeln werden von den Russen wohl anders ausgelegt als von der Türkei. Aus Sicht der Türkei muss ein Kampfflugzeug nicht erst den türkischen Luftraum verletzen. Es reicht, wenn es sich auf die türkischen Grenzen zubewegt. Die Türkei hat eine bestimmte Entfernung festgelegt. Wer also in diesen Puffer eindringt, wird zunächst verwarnt.
Klar ist, der Kampfjet flog so dicht an der Grenze, dass türkische Kamerateams den Absturz filmen konnten. Und es war ein Zwischenfall mit Vorwarnung. Denn schon Anfang Oktober hatte ein russischer Kampfjet den türkischen Luftraum überflogen und schon damals drohten die Türkei und die NATO mit Konsequenzen. Erst gestern wiederholte der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu:
Unsere Streitkräfte haben strikte Anweisungen erhalten. Sofern eine für die Türkei bedrohliche Situation entsteht, werden unsere Streitkräfte unverzüglich eingreifen.
Und Russlands Präsident Putin, der sieht kein Verschulden auf seiner Seite.
Unsere Piloten und unser Flugzeug waren zu keinem Zeitpunkt eine Bedrohung für die Türkei. Sie führten einen Kampfeinsatz gegen den IS in Nord-Latakia aus. Dort halten sich vor allem Terroristen auf, die aus Russland stammen. Aufgabe unserer Piloten sind präventive Schläge gegen Terroristen, die jederzeit nach Russland zurückkehren können.
Laut Putin wird der Vorfall ernste Folgen für die türkisch-russischen Beziehungen haben. Außenminister Sergej Lavrov hat auf jeden Fall schon seinen für morgen geplanten Türkei-Besuch abgesagt. Und wie wird die NATO reagieren? Immerhin ist sie Bündnispartner der Türkei. Zurzeit sitzt der Nordatlantikrat zusammen, um über den Vorfall zu sprechen. Als Russland im Oktober den türkischen Luftraum verletzte, da sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg:
Ich appelliere an Russland, den NATO-Luftraum uneingeschränkt zu achten und alle Spannungen zu vermeiden. Und ich fordere Moskau auf, gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft gegen den IS zu kämpfen.
Nun, der Appell scheint nicht gewirkt zu haben. Trotzdem wird die NATO wahrscheinlich deeskalierend reagieren. Denn die Bündnispartner, allen voran Frankreich, die brauchen Russland im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Der französische Präsident François Hollande ist gerade dabei, eine internationale Koalition gegen den IS zu schmieden. Nach einem Treffen mit dem britischen Premier David Cameron gestern spricht Hollande gerade in den USA mit Präsident Barack Obama. Morgen will er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel reden und am Donnerstag mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Das Problem der Türkei? Sie verfolgt ganz andere Interessen als die meisten NATO-Staaten, denn sie kämpft weniger gegen IS-Terroristen und mehr gegen Syriens Machthaber Bashar al-Assad. Der aber wird von Russland unterstützt. Wer von dem aktuellen Durcheinander zwischen den eigentlichen Bündnispartnern profitieren könnte, ist der IS. Denn der terrorisiert die Bevölkerung in seinen eroberten Gebieten weiter, ob die Türkei und Russland nun zusammenarbeiten oder nicht.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Nach dem Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges ist die Sorge im Netz groß. First Aid schreibt auf tagesschau.de: Ich mache mir Sorgen und hoffe, dass der Abschuss wirklich über türkischem Luftraum stattfand. Und nicht als türkische Unterstützung für die sunnitischen Rebellen zu werten ist, die über Syrien stattfand. Ansonsten wird es dort künftig sehr heiß mit dem russischen Militär. Line kritisiert den Abschuss durch die Türkei. Bei einer derartigen Provokation kann alles passieren. Langsam bekommt man das Gefühl, dass der Dritte Weltkrieg auf der Agenda der westlichen Länder steht. Bernhard Wiesner twittert dagegen: Gut, dass sich wenigstens die Türkei die Verletzung des Luftraums durch russische Flugzeuge nicht gefallen lässt. Bernd Schulke postet auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks: Der Abschuss zeigt, wie unberechenbar unser türkischer NATO-Partner ist. Offenbar spielt Erdogan jetzt auch noch die Luftabwehr für den IS.
Was sonst noch wichtig war?
Der VW-Konzern hat neben den Ermittlungen wegen gefälschter Abgaswerte jetzt noch ein Problem mehr. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat gegen den Autoriesen ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung eröffnet. Diesmal geht es nicht um Manipulationen bei Dieselmotoren, sondern um gefälschte CO2-Werte bei Benzinern. Dadurch sind die betroffenen Fahrzeuge in eine niedrigere Steuerklasse eingestuft worden. Und auch wenn die Fahrzeughalter eigentlich für die Steuerzahlungen verantwortlich sind, trägt laut Staatsanwaltschaft Volkswagen die Verantwortung für die Hinterziehung. VW hatte zugegeben, dass 800.000 Fahrzeuge von den CO2-Manipulationen betroffen sind. Außerdem wurde heute bekannt, dass die VW-Tochter Porsche vom Abgasskandal mehr betroffen ist als bisher bekannt. Die Behörden in den USA glauben, dass nicht 3.000, sondern bis zu 13.000 Porsche Cayenne mit der Betrugssoftware ausgerüstet sind, die die Abgaswerte manipuliert. Das hat ein Sprecher des Herstellers mitgeteilt. Auch die VW-Tochter Audi hat schon zugegeben, dass verbotenes Software eingesetzt wurde.
Deutschland hat die höchste Zahl an Studierenden prozentual, die ein Bachelorstudium im naturwissenschaftlichen Bereich aufnehmen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Tatsache, denn Deutschland ist natürlich auch aufgrund seiner Industriestruktur, seiner Wirtschaftsstruktur ein Land, das einen erheblichen Nachbesetzungsbedarf von Ingenieuren, von Naturwissenschaftlern im Berufsleben hat.
Das sagt der Vizechef der OECD. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat heute ihren aktuellen Bildungsbericht vorgestellt. Darin lobt sie Deutschland dafür, dass junge Menschen es hier relativ leicht in den Arbeitsmarkt schaffen. Dadurch hätten auch Zuwanderer gute Chancen, sich zu integrieren. Als Gründe nennt die OECD zum einen die gute Konjunktur in Deutschland und zum anderen das duale Ausbildungssystem. Das verknüpft Schule, Studium und Beruf. Kritisch sieht die OECD aber, dass viele Berufsanfänger nur Zeitverträge bekommen. Besser sieht es für Hochschulabsolventen aus. Ein Jahr nach dem Abschluss finden in Deutschland 93% von ihnen einen Job, oft auch einen gut bezahlten. Im OECD-Schnitt sind es nur 74%. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland überdurchschnittlich viele Studienabbrecher. Nur 36% aller jungen Menschen beenden ihr Studium erfolgreich, obwohl fast 60% eines beginnen. Im Schnitt der Industrieländer schafft die Hälfte einen Hochschulabschluss. Die OECD sieht darin ein Versagen der deutschen Hochschulen und eine, so wörtlich, ungeheure Verschwendung von Talent und Ressourcen.
Was noch wichtig wird.
Im Bundestag ging es heute um die Kosten der Flüchtlingspolitik. Bei der Schlussdebatte über den Haushalt für das nächste Jahr erklärte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, dass mehr als 8 Milliarden Euro für Flüchtlinge eingeplant sind. Und er sagte:
Wir können übrigens im kommenden Jahr diese Aufgabe ohne neue Schulden schaffen.
Die Opposition kritisierte, die vorgesehenen Gelder reichten absehbar nicht aus. Die Grünen forderten deutlich mehr Geld für Sprach- und Integrationskurse und für den sozialen Wohnungsbau. Die Linken betonten, wenn es um Bedürftige und Flüchtlinge gehe, werde Schäuble zum Pfennigfuchser. Den Banken sei in der Finanzkrise dagegen mit Milliarden geholfen worden. Endgültig abgestimmt werden soll über den Bundeshaushalt am Freitag. Bei der Lufthansa gehen die Flugbegleiter und das Unternehmen aufeinander zu. Ab Donnerstag drohen ja wieder Streiks des Kabinenpersonals. Zurzeit versuchen aber die Gewerkschaft UFO und die Lufthansa den Tarifstreit doch noch zu entschärfen und den nächsten Streik möglicherweise abzuwenden. Weitere Informationen soll es morgen geben. In dem Tarifkonflikt geht es um die Betriebsfrührente für die 19.000 Kabinenangestellten.
Und sonst in der Welt?
Die WatiLeaks-Affäre wird seit heute vor Gericht verhandelt. Im Vatikan hat ein Prozess wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat angefangen. Angeklagt sind 3 frühere Mitarbeiter des Kirchenstaats und 2 italienische Journalisten. Sie sollen vertrauliche Dokumente gestohlen bzw. veröffentlicht haben. In den Büchern der Journalisten wird Geldverschwendung im Vatikan beschrieben. Den Angeklagten drohen bis zu 8 Jahre Haft. Der Vatikan hat als souveräner Staat eine eigene Justiz. Mehrere Journalistenorganisationen und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, haben den Vatikan aufgefordert, die Klage fallen zu lassen. In Israel müssen streng religiöse Juden weiterhin erstmal nicht zum Militär. Das Parlament hat entschieden, dass die Wehrpflicht für sie frühestens ab 2020 gelten soll. Eigentlich müssen in Israel alle zum Militär, Frauen knapp 2 Jahre, Männer 3 Jahre. Ultraorthodoxe, die sich Vollzeit der Bibel widmen, sind seit Israels Staatsgründung von der Wehrpflicht ausgenommen. Diese Ausnahme wird in Israel immer wieder diskutiert. Viele Bürger empfinden sie als ungerecht. Vor 1,5 Jahren hatte das Parlament eigentlich beschlossen, dass auch für Ultraorthodoxe die Wehrpflicht gelten soll. Jetzt wurde dieses Gesetz aber erstmal ausgesetzt. Ultraorthodoxe Parteien hatten im Parlament Druck gemacht. Nach den Anschlägen von Paris haben viele Menschen in Frankreich Angst, zu Konzerten zu gehen. Französische Konzertveranstalter schätzen, dass die Zahl der verkauften Tickets um rund 80% eingebrochen ist. Viele Menschen hätten ihre Tickets zurückgegeben, viele Konzerte seien abgesagt worden. Die Konzertveranstalter fordern deswegen jetzt Hilfe vom Staat, und zwar 50 Millionen Euro. Es gibt schon einen Hilfsfonds, der beinhaltet aber nur 4 Millionen Euro. Zu wenig finden die Veranstalter. Immerhin müssten sie jetzt bei Konzerten auch viel mehr in die Sicherheit investieren.
Wissensnachrichten.
Wird in den Medien mehr über Männer oder über Frauen berichtet? Darüber ist jetzt die bisher größte Untersuchung erschienen. Und das interessiert uns als Radio natürlich besonders. Meine Kollegin Katrin Sielke aus den Wissensnachrichten, die kennt die Ergebnisse.
Und die sind doch gelinde gesagt ziemlich ernüchternd.
Warum?
Die Ergebnisse. Die Studie hat in 114 Ländern das Fernsehen untersucht, Radio gehört, Zeitungen durchgeblättert, also natürlich die Medienwissenschaftler dahinter. Die haben sich auch Online- und Social Media Nachrichtenberichterstattung angeschaut und festgestellt, nur 1/4 aller Nachrichten handeln von Frauen. Das ist natürlich ein Riesenungleichgewicht, weil Frauen die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Und bemerkenswert ist auch, dass der Anteil der Berichterstattung über Frauen nicht zugenommen hat seit der letzten Studie, und die war vor 5 Jahren.
Nun, hier in Deutschland mit Angela Merkel als Kanzlerin, da kommen Frauen wahrscheinlich etwas häufiger in den Nachrichten vor, aber ich höre heraus, generell ist das nicht so.
Nee, im Schnitt nicht, und Ergebnis der Analyse ist auch, die sind nicht alle da Kanzlerinnen oder in gleichwertigen Politikerpositionen, sondern die werden ganz oft in der Opferrolle dargestellt oder über sie berichtet oder in der Hausfrauenrolle oder in Verbindung mit Mode oder mit Schminke, also absolute Stereotype.
Nun, ich hoffe, wir machen das hier besser. Und aber auch wenn das jetzt nicht wirklich passt, die nächste Nachricht, die handelt tatsächlich von einem Mann. Es geht um einen peruanischen Bauern.
Einen mutigen peruanischen Bauern, der hat in der Andenregion nördlich von Lima seine Äcker. Und dieser kleine Bauer aus der 120.000 Einwohnerstadt Huaraz hat heute Klage beim Landgericht Essen eingereicht. Also hier in Deutschland gegen den Stromkonzern RWE.
Ui, was will denn der Bauer von einem deutschen Stromriesen?
Der will 20.000 Euro umgerechnet von RWE haben, und das Geld soll in Schutzmaßnahmen fließen gegen eine mögliche Flutwelle, die von der Gletscherschmelze in den Anden droht. In der Folge des Temperaturanstiegs, weil Unternehmen wie zum Beispiel RWE schädliches CO2 ausstoßen.
Naja, ist das jetzt nicht ein bisschen weit hergeholt, ausgerechnet RWE zu verklagen?
Ja, noch ist die Zivilklage nicht angenommen, aber die Kläger gehen tatsächlich davon aus, dass es klappt und dass so ein Gerichtsprozess stattfindet. Ich habe vorhin mit der Umwelt-NGO Germanwatch gesprochen, die berät diesen peruanischen Bauern. Und die können anhand von Studien nachweisen, nach eigenen Angaben, dass RWE 0,5% aller Treibhausgase auf der Welt zu verantworten hat seit der Industrialisierung. Und damit ist dieses Unternehmen ein dicker Fisch für die Leute. Und der Fall soll eben auch ein Präzedenzfall werden und auf die Politik Druck ausüben, sodass es bald auch nicht mehr nötig sein wird, jeden Umweltsünder, also jedes Unternehmen einzeln zu verklagen, sondern dass es da einen Fonds gibt, wie für den Bauern eben, ja, oder einen ähnlichen Ausgleich.
Kommen wir vom CO2 zu China. Das ist jetzt kein großer Sprung, aber es geht jetzt nicht um Umweltschutz, sondern in China entsteht gerade die größte Klonfabrik.
Genau, und zwar eine Klonfabrik zum Produzieren von Haustieren und Nutztieren.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die wollen Haustiere klonen?
Das ist der Plan der Firma Boy Alive. Zum Beispiel Hunde als Haustiere für den normalen Hundebesitzer, aber auch für die Polizei, also als Polizeihunde. Und in der Viehwirtschaft ist geplant, 1 Million Rinder pro Jahr durchs Klonen herzustellen. Denn die Bauern könnten durchs herkömmliche Züchten die große Nachfrage von Rindern gar nicht mehr decken.
Gut, wir hatten Frauen in den Medien, die sind unterrepräsentiert. Ein peruanischer Bauer will RWE verklagen und in China entsteht die größte Klonfabrik. Danke, Katrin Sielke, dass du uns diese Wissensnachrichten näher gebracht hast.
Wetter.
Am Abend ist es im Westen und Nordwesten regnerisch oder es schneit. Im Osten und im Süden, da bleibt es aber trocken. Morgen gibt es viele Wolken und es ist nass. Und in höheren Lagen kommen wieder ein paar Zentimeter Neuschnee dazu. Am freundlichsten ist es morgen im Osten und im Südosten. Da kommt auch mal die Sonne raus. Dazu maximal 1 bis 8 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.